Kennst du schon die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de? 28 cm Komfort, 100% Vollschaum, ganz ohne Metallfedern. Zwei Liegehärten in einer Matratze. Einfach wenden und deine Lieblingsseite wählen. Und das Beste? Du kannst 100 Nächte lang Probeschlafen. Egal ob ausschlafen, Serien gucken oder krümeln im Bett. Und wenn sie dir nicht gefällt, holen wir sie kostenlos wieder ab. Die Bodyguard Boxspringmatratze von bett1.de gibt es bereits ab 333 Euro.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Click and Rush, Episode 9. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky, auf TikTok, auf LinkedIn und wo auch sonst ihr mich auch immer adden wollt und könnt. Tut das bitte. Meistens bin ich ganz nett, außer ihr kommt mir dumm. Dann komme ich euch vielleicht dumm zurück. Es gibt auch Leute, die mögen das, dass man ihnen dumm zurückkommt. Ich weiß zwar nicht, was mit dem Internet manchmal los ist, aber so ist das. Kommt mir lieber bitte nicht blöd. Das wäre ganz nett. Addet mich, seid nett und kommt rein in unsere Community. Das wäre sehr schön. Ihr merkt schon, heute kommt niemand in der Vorstellung. Das ist sowas wie meine Revanche. Letzte Woche war mein Bruder alleine, diese Woche bin ich alleine. Es ist im Moment anders nicht möglich. Ihr wisst ja vielleicht, was um diese Zeit in München los ist oder war, sodass dann jeder Zweite oder jede Zweite immer krank ist. Das ist auch hier so gewesen, dass wir nicht zusammengefunden haben, plus dann auch das ein oder andere Berufliche, das dabei war. Und dann gibt es noch ein Projekt, über das wir euch bald aufklären werden, das gerade viel, viel Hingabe von uns erfordert. Dann ist es terminlich leider nicht immer so drin. Und deshalb ziehe ich das jetzt hier alleine durch, bevor ich euch noch länger warten lasse und bevor ich aber vor allen Dingen jetzt anfange, euch zu langweilen mit irgendwelchem Zeugs, würde ich sagen, fangen wir an. Präsentiert wird diese Folge, wie auch schon in den letzten Wochen, von manscaped.com. Das ist schön, dass Manscaped weiterhin unser Partner ist. Und vielleicht habt ihr jetzt schon ein paar Mal vernommen, ach, der erzählt die ganze Zeit von Rasieren und so weiter. Ich weiß ja auch nicht. Aber ja, komm, dann gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Ich habe immer noch keine Ahnung. Der redet immer vom Lawnmower, der redet immer vom Beardtatcher, vom Dome Shaver und was weiß ich nicht alles. Ich mache euch einen Vorschlag. Das ist nämlich ein wahnsinnig guter Preis. Es gibt das Performance Package 5.0 Ultra. Das habe ich jetzt einfach mal so für euch ausgesucht. Da ist drin, was ihr braucht. Da ist nämlich drin der Lawnmower 5.0. Das ist so der Trimmer für alle Körperhaare. Theoretisch könnte man den auch fürs Gesicht verwenden. Da nehme ich aus hygienischen Gründen eher immer Abstand davon. Aber wenn man mal unterwegs ist, ja, vielleicht passt es ja auch ganz gut. Und dann ist dabei der von uns immer wieder gelobte Weed Whacker 2.0 für Ohren und Nase. Da kann man einfach ganz, ganz schnell alles, was einfach nie schön aussieht, raustun. Und dann ist auch dabei so eine Aftershave-Lotion mit sehr, sehr gutem Geruch. Und dann ist sogar noch was, so ein, wie sagt man, Deo für die Dinge, die bei Männern so baumeln. Sorry an die Frauen, aber damit das erstens gut riecht, das ist jetzt wahrscheinlich sogar noch untergeordnet, aber vor allen Dingen, dass man sich selber dann gut damit fühlt. Und dazu gibt es dann sogar noch einen Kulturbeutel, der sehr wertig ist und vor allen Dingen die von mir ja so oft zu Recht gelobte Boxershort. Das könnt ihr euch dann gerne ja holen, dieses Paket, dann seid ihr, glaube ich, allerbestens ausgerüstet. Vergesst nicht, an der Kasse den Code Klick einzugeben, dann bekommt ihr nämlich entsprechend 15% Rabatt, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr kauft gar nichts, was ihr nicht vorher seht. Wenn ihr nach 29 Tagen sagt, ne, komm, alles nichts für mich, dann schickt es halt zurück. Wenn ihr es behaltet, und das haben einige von euch uns auch schon geschrieben, dass sie es aus Überzeugung getan haben, dann helft ihr diesem Podcast damit, denn dann kriegen wir ein bisschen was zurück von manscaped.com in Form einer Werbung, die dann viele von euch ertragen oder auch nicht ertragen. Auch das sei nochmal gesagt, die Placements, wie auch immer man es nennen will, in diesem Podcast, die helfen einfach dafür, dass wir ein bisschen von unserer Zeit sozusagen so vergütet bekommen, dass wir auch drumherum für euch arbeiten können. Hoffentlich nicht nervig. Wir haben aber auch noch nichts von euch dazu gehört. Die meisten sind da relativ dankbar dafür, dass der Podcast weiterhin for free ist. Und dann erträgt man wahrscheinlich sowas. Hoffe ich auch sehr, sehr gerne. So, ich würde sagen, wir gehen rein in die Folge in inhaltlicher Art und Weise. Und ich möchte es mal tun mit einem Zitat, das mich gestern ja nicht wachlegen hat lassen, aber zumindest nachts mal kurz aufwachen lassen und dachte, hab ich das, ist das wirklich so? Und zwar hat Sir Jim Ratcliffe folgenden Satz gesagt: Ruben muss über 3 Jahre hinweg beweisen, dass er ein großartiger Trainer ist. Das wäre meine Meinung dazu. Jim Ratcliffe in einem Podcast von The Times auf die Nachfrage, ne, Ruben Amorim, Manchester United, ihr wisst schon, das ist ja der Minority Owner, aber der geschäftsführende Owner sozusagen, der diesen Satz gesagt hat. Und er wird noch ergänzt: Sie wollen über Nacht Erfolg haben, sie denken, es sei wie ein Lichtschalter, man drückt einen Schalter und morgen ist alles rosig. Das ist natürlich nicht der Fall, das denkt auch niemand. Ich finde es aber erstaunlich, weil das jetzt seit einiger Zeit das erste recht klare Bekenntnis zu Ruben Amorim ist. Und ich will jetzt, also Himmels Willen, das wird leider so gemacht werden, aber ich möchte jetzt nicht Sir Jim Ratcliffe an den 3 Jahren aufhängen, das wäre Quatsch. Aber was uns, glaube ich, diese Aussage zeigen soll, sagen soll, ist, wir glauben weiterhin daran, dass der richtige Mann ist und wir bauen weiterhin so um, dass alles, was Amorim Blau braucht, auch da ist. Ich sage das immer ja vorneweg und das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal sagen und das habe ich auch neulich nochmal so erklärt. Alles, was wir hier machen, in diesem Podcast oder generell im Journalismus, Sportjournalismus, wie auch immer, ist in aller Regel von außen wo reinblicken. Das heißt, ja, manchmal haben wir die eine oder andere Information, mal äußert sich ein Spieler, mal ein Trainer, mal ein Funktionär, mal decken sich die Aussagen, mal sehen wir aber auch einfach nur das Spiel und rechnen gewisse Sachen hoch und sagen dann halt, okay, das ist meine oder meine Überzeugung hier. Und das ist natürlich das, was in dem Fall genauso passiert, dass eine Überzeugung in mir gewachsen ist, die sagt, nö, ich glaube nicht, dass das auf die Art und Weise funktioniert. Ich sage nicht, dass es überhaupt gar nicht funktioniert, das habe ich auch nie getan. Ich würde schon sagen, wäre Amorim bereit, das eine oder andere anzuverwandeln, könnte ich mir denken, dass das vielleicht besser laufen würde. Das muss ich auch nicht alles nochmal herbeten, da könnt ihr im Grunde einfach nur alle Folgen bei KI reinladen, dann wird sie euch die Maschine das da sagen, was wir erzählt haben. Und da möchte ich ein bisschen aktuell einfach nochmal drauf eingehen. Jetzt hat es ja geklappt gegen Sunderland zu Hause. War okay, Spiel, aber auch nicht mehr. Also wenn das der Maßstab ist von Manchester United zu sagen, okay gut, gegen den Aufsteiger wollen wir mitspielen, ein enges Spiel gestalten und am Ende gewinnen. Gut, herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr genau das, was ihr wollt. Für mich ist das unter den Standards des Clubs und das ist einfach genau der Grund, warum ich bin damit nicht einverstanden und ich sehe nicht seit einem Jahr, das war glaube ich die Länderspielpause vor genau einem Jahr, als Amorim gekommen ist, ich sehe nicht seit einem Jahr, dass sich irgendetwas in die bessere Richtung verändert, sondern im Gegenteil, wir sprechen von Spiel zu Spiel und jetzt hat er wieder mal 2 Wochen gewonnen durch den Sieg, manchmal hat man sogar fast das Gefühl, das war glaube ich gegen Burnley auch so, okay, wieder ein Sieg da. Dann hat er wieder eine Woche gewonnen und dann gucken wir, bis wir nächste Woche das nächste vogelwilde Spiel haben und dann geht's wieder von vorne los. Ich bin nicht glücklich. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht glücklich. Das ist jetzt so der ganz große Klassiker. Lass uns eine große Diskussion aufmachen in die Kommentare. Ich stelle jetzt einfach mal die geschlossene Frage. Glaubt ihr noch, dass Ruben Amorim der richtige Mann ist bei Manchester United? Ja oder nein? Ich werde dann auch, wenn die Folge online ist, nach ein paar Stunden oder so, wobei, ihr braucht eigentlich gar keine Diskussionsgrundlage dafür, wir haben ja eigentlich alles geklärt. Ich werde das mal machen, weil mich das selber auch interessiert. Ich weiß, dass das wahrscheinlich eine religiöse Frage ist. Hier gibt es echt nur Ja oder Nein, wahrscheinlich sehr, sehr wenig Grau. Ich würde es trotzdem probieren, mal anzugehen, das ganze Thema. Okay, das nur als kleiner Reinschmeißer in die ganze Folge. Das war eigentlich gar nicht geplant, dass wir das noch machen. Das wäre ja auch unserem normalen Zeitplan geschuldet gewesen, gar nicht drin gewesen. Aber so ist es jetzt passiert. Ich möchte mal mit euch auf Newcastle United schauen. Wir haben ja, wisst ihr ja, immer mal wieder diese Segmente drin, in denen wir versuchen, einzelne Teams zu beleuchten. Und in dem Fall gibt es natürlich einen klaren Auslöser dafür. Und wir werden logischerweise ganz viel davon gefragt oder darüber gefragt, ne? Nick Woltemade, bla bla. Und das hat mich dazu bewogen, einfach mal etwas genauer auf Newcastle United zu schauen und auch über Woltemade natürlich und seinen Einstand zu reden. Liest sich jetzt auf den ersten Blick natürlich wahnsinnig gut. 3 Tore in 4 Spielen in der Premier League. Wenn man in der Champions League noch dazu geht, dann hat er sogar schon 4 Tore in allen Wettbewerben für Newcastle erzielt. So, alles cool. Liest sich jetzt erstmal wie wahnsinnig traumhaft. Wenn ich die Kommentarspalten so checke, dann habe ich das Gefühl, wollte Messi, wollte Mania, keine Ahnung. Alles ist allerbestens. Und das ist genau der Punkt, der mich so stört. Und da möchte ich jetzt nicht, damit will ich auch nicht langweilen, kein generelles Medienthema aufmachen. Und werde es aber trotzdem tun, weil man muss immer alles, glaube ich, in einem gewissen Vakuum betrachten. Und ich möchte euch auf gar keinen Fall mit Florian Wirtz langweilen, das ist auch letzte Woche schon gemacht worden, da ist uns dieses Thema wahrscheinlich so ein bisschen zu den Ohren rausgekommen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es bei Woltemade auch so ist, um Gottes Willen, aber da sieht man mal, welcher Schwachsinn manchmal passiert in unserer Welt. Florian Wirtz hat noch keine Torbeteiligung, hat aber andere Werte, die okay sind. Andere, die auch nicht okay sind, der Augenbeweis ist so lala, muss man ehrlich sagen. Aber das ist alles Müll und Florian Wirtz ist der schlechteste Fußballer in der Geschichte der Premier League. Und Nick Woltemade sei der beste Spieler in der Geschichte der Premier League, überspitzt formuliert. Und das kaufe ich so nicht. Ja, das ist wahr, die Tore sind da für Woltemade und ich behaupte jetzt mal Folgendes. Hätte er die Treffer nicht gemacht oder hätte er vor allen Dingen den allerersten Treffer im Debüt nicht gleich machen können, dann wäre das ein ziemlich schwaches Spiel von ihm gewesen. Und vielleicht hat er dann nämlich auch gar nicht so unbedingt die Wonne, dass er dann einfach so weiter mit dem durchzieht, was er da so macht. Und dann führt es vielleicht auch zu schwächeren Leistungen. Also so ein bisschen der Abwärtsspiralen-Effekt, so nenne ich das jetzt einfach mal. Aber er hat halt getroffen und so funktioniert es. Ich hoffe, die Statistik stimmt, bei einem Datendienst rausgeschrieben, 6 Torschüsse, 4 Tore für Nick Woltemade. Das kann man jetzt als effizient loben. Die Wahrheit ist aber das, dass Woltemade im Moment der Einzige ist, der effizient ist. Also es hat sich bei Newcastle United logischerweise viel verändert, das ist ja klar. Wenn im Sommer ein Alexander Isak geht, der ja der absolut dominante Mann war in der Offensive, dann kriegt man das nicht so einfach ersetzt. Plus Anthony Gordon war lange Zeit gesperrt raus, das heißt 2 Drittel, und das sind die dominanten 2 Drittel der Offensive, sind einfach nicht da bei Newcastle. Die Werte an sich und das Spiel an sich sieht eigentlich erstmal auf den ersten Blick gleich aus bei Newcastle. Das heißt, man sieht weiterhin eine ähnliche Art von Flanken, die natürlich auch für Woltemade jetzt schon zu 2 Kopfballtoren geführt haben, alles cool. Die Daten legen erst einmal nahe, dass sich da wenig verändert. Für mich ist aber ganz klar, und das ist im Grunde die gleiche Argumentation, die ich bei Wirtz bemühe oder die mein Bruder sicherlich auch bei Wirtz bemüht hat. Das wird halt dauern. Wir haben den absoluten Fokuspunkt der Offensive rausgenommen, sehr spät rausgenommen in Alexander Isak und bringen jetzt einen komplett anderen Stürmer rein. Isak ist ja derjenige gewesen, der ganz oft der vorderste Punkt war, weil er halt viel in die Tiefe gezogen ist. Woltemade macht komplett das Gegenteil. Er geht eher auf die Zehnerposition zurück, manchmal sogar noch tiefer. Heißt, das hat natürlich auch einen Vorteil bei den schnellen Außen, die sie haben, dass die Außen den vordersten Punkt haben und sogar noch etwas aggressiver durchschieben können. Aber es fehlt natürlich dann jemand in der Mitte. Das muss man erst einmal lernen. Und jetzt, wenn ihr euch mal überlegt, wann Woltemade dahin gewechselt ist, nämlich vor einem Monat circa. Und da ist Champions League dazwischen und die EFL Cup dazwischen. Und natürlich auch vor allen Dingen die Länderspielpause dazwischen, in der ja streng genommen erst gewechselt ist, dann werdet ihr wahrscheinlich an 2 Händen abzählen können, wie viel da wirklich ernsthaft trainiert worden ist. Das heißt, die finden sich gerade auf dem Platz und ich finde, das sieht und merkt man. Die Effizienzen von Newcastle sind überhaupt nicht gut. Die Expected Goals Metrik, glaube ich, ist die 6. Schwächste oder so in der Liga. Sorry, ich habe jetzt die Aufzeichnung gerade nicht mehr da, aber so roundabout ist das. Und das ist normal. Und ich würde sogar auch tippen, dass das eine Zeit lang dauern wird. Jetzt ist auf der anderen Seite aber als positiv hervorzuheben, also erstens die Leistung von Sandro Tonali, der wahrscheinlich der stärkste Mann ist bei Newcastle, der wichtigste Mann ist, auch weil Bruno aus meiner Sicht noch nicht so optimal in Form ist. Und vor allen Dingen ist Newcastle defensiv ein bisschen stärker geworden. Und das ist dann so eine Evolution in Eddie Howes Spiel, zu der sich dann dazu fügen könnte, dass mit dem Drop-and-Combine-Stürmer, der Woltemade auch ist, sich vielleicht ganz neue Möglichkeiten erschließen. Wir haben oft in den letzten Jahren darüber gesprochen, dass Newcastle ein eher direktes Team ist. Also kein ausschließlich langes Ballteam, das wäre Quatsch, aber schon auf der Suche nach dem direkten Weg zum Tor. Und da hat man natürlich jetzt plötzlich eine ganz spannende Zwischenstation eingebaut. Plus, ich ehrlicherweise kann euch noch nicht sagen, ob das je der Plan war oder sein wird, aber wir haben ja darüber gesprochen, beide offensiven Verpflichtungen sind aus der Sicht Newcastles leicht overpriced, also Wissar und Woltemade hätte man in einem weniger hysterischen Markt wahrscheinlich für, keine Ahnung, 20% weniger Ablöse bekommen, jeweils, okay. Und ich bin auch noch nicht final zu 1000% überzeugt, dass Wissar die richtige Verpflichtung ist. Das war aber Newcastle, by the way, auch nicht, weil die hätten ja auch, haben wir ja auch mehrfach besprochen in der Saison schon so, auch 4, 5, 6 andere Spieler lieber gehabt. Aber jetzt hat man halt Folgendes gemacht. Sie wollten auch so eine Nummer 9, ne, klassische Nummer 9, und jetzt haben sie sich quasi runterverhandeln lassen und einfach zwei andere Ideen als eine genommen, nämlich Drop and Combine und Johan Wissar, der dann eher einen traditionelleren, intensiveren Ansatz sozusagen prägt. Und theoretisch könnten beide auch miteinander funktionieren. Also die gegenläufigen Bewegungen, die stelle ich mir schon relativ sexy vor, theoretisch. Das würde dann bedeuten, dass wahrscheinlich wir ein bisschen umbauen müssten, weil dann ja Woltemade ins Mittelfeld vermutlich rutschen würde. Könnte Wissar von der halbrechten Seite kommen? Was würde das dann für Elanga oder Murphy bedeuten? Keine Ahnung. Aber ich will's, oder vielleicht gibt's auch nur Szenarien, manchmal einfach nur, die das Spiel beenden, wo man sagen könnte, da kann man die beiden miteinander bringen. Der Plan war, dass Woltemade eigentlich nicht sofort als absolute Verstärkung und vor allen Dingen als der Stammspieler eingeplant war, der er jetzt ist. Das heißt, etwas ja langsamer eingebaut werden sollte, um ihm einfach auch sowas wie eine Ankunft zu vermitteln. Vielleicht ist im Übrigen aber das genau der Punkt, dass es so funktioniert hat. Der hat gar nicht lang drüber nachdenken können, der macht einfach sein Ding. Ich habe bei ihm das Gefühl, das ist einfach nur ein Gefühl, ich weiß es tatsächlich nicht, dass der nach diesem ganzen Zirkus, der da um seine Person jetzt stattgefunden hat, glücklich ist, dass das einfach vorbei ist, dass er jetzt seinen Arbeitgeber kennt, dass er da offensichtlich sehr beliebt ist, also bei den Fans ja logischerweise sowieso schon jetzt einen Stein im Brett hat, okay, und auch wahrscheinlich mit seinen Mannschaftskameraden gut klarkommt, dass es für ihn funktioniert hat von Beginn an. Da habe ich das Gefühl, da ist er wahnsinnig glücklich damit. Und ich würde auch sagen, dass das eine das andere bedingt. Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und das ist manchmal so simpel im Fußball, ne? Wenn du das Gefühl hast, ja, okay, ich bin da jetzt gerne, ich habe die eine Situation hinter mir, wir dürfen ja nicht vergessen, Woltemade kommt aus einer, also der hat eine Saison beim VfB Stuttgart gespielt, in der er verpflichtet worden ist, mit, ja, man hat sich was erhofft, aber nie gedacht, dass das so funktionieren könnte. Also wahrscheinlich noch nicht mal Sebastian Hoeneß hat sich das im Idealfall ausmalen können, was da jemals mit Nick Woltemade passiert. Habe ich ja an der Stelle schon mal gesagt. Florian Kohfeldt hat mir vor Jahren schon mal den Hinweis gegeben, dass das ein super interessanter Spieler ist, und entsprechend habe ich das behalten. Was er mir über ihn erzählt hat, das bleibt jetzt natürlich zwischen uns, aber das hat mich daran glauben lassen und hat mich den auch immer mitverfolgen lassen. Dass das so funktionieren würde, war nicht klar. Das ist, also wer das behauptet, der hat's ja nicht alle und der lügt wahrscheinlich auch. Und aber jetzt überlegt euch mal, was das in einem Menschen anstellen muss. Der war vor einem Jahr um die Zeit nicht für die Champions League gemeldet, als Backup vom Backup wahrscheinlich eingeplant und hat sich für sich so eine Chance gesehen, vielleicht auch an sich geglaubt, okay, aber na, ja, war der, der war. Und dann ist das eigentlich ja erst so richtig ab Winter losgegangen. Und dann ist in einem halben Jahr alles auf denen so eingedroschen, inklusive der Last als deutsche Nummer 9 und so weiter und so weiter. Dann kommt dieses Bayern-Angebot, das ja auf der einen Seite super schmeichelhaft ist und natürlich auch verdient ist für einen Spieler wie ihn. Auf der anderen Seite kann er gar nichts dafür, dass plötzlich auf seinem Rücken mit seinem Namen diese kleinen Kämpfe da national ja einfach ausgefochten werden. Und er dann auch teilweise, ne, zu Unrecht einfach als, also irgendwie mit reingezogen wurde, weil ich das Gefühl hatte, der Spieler, der Mensch kann eigentlich gar nichts dafür, der möchte nur Fußball spielen. Und dass er sich natürlich auch mal mit dem Wechsel zu Bayern München beschäftigt, ja, also, bitte, wer hätte das nicht getan? Und dass es am Ende Newcastle United wird, ist, glaube ich, wahrscheinlich ja mit das Beste, was ihm jetzt hat passieren können, weil ich das Gefühl habe, auf der einen Seite geht er zwar in diesen Isak-Spot rein, auf der anderen Seite auch nicht. Dadurch, dass es zwei geworden sind, ist, glaube ich, ist er fast schon medial davon freigesprochen. Die 80 Millionen sind in England jetzt nicht, also das ist jetzt nicht so, dass alle vollkommen am Rad drehen, so wie bei Wirtz, ne, wo es dann schon in Rekordsphären zumindest geht. Ich glaube, die können das gesund einschätzen und es ist halt kein Big Six Club oder ein Big Two Club, weil ich glaube, dass alles in Liverpool und bei Manchester United nochmal eine ganz andere Kragenweite hat als bei den anderen Vereinen. Danach geht es dann sicherlich auch relativ schnell weiter, ne? Ist klar, mit Arsenal, mit City und dann kommt auch irgendwann nochmal Tottenham mit dazu, aber das ist medial schon eine andere Nummer, so ehrlich muss man sein. Ich sage immer, wahrscheinlich müsste man inzwischen eine Big Eight aufmachen und Newcastle so regional gesehen ist natürlich schon wow, also das ist schon ein großes Einzugsgebiet und da wird auch viel darüber berichtet, das möchte ich gar nicht sagen, aber im nationalen und dann auch letztlich vor allen Dingen internationalen Vergleich ist es natürlich schon deutlich nachrangig. Und das ist wahrscheinlich auch das, in Anführungszeichen, Glück, also Gottes Willen, ich will gar nichts wegnehmen. In Deutschland sieht man halt nur, oh, schon wieder getroffen, cool. Die Zahlen dazu werden gar nicht geguckt, weil vermutlich auch in Zukunft bestenfalls Highlights geschaut werden von Newcastle United und wenn die Zahlen einigermaßen stimmen, dann kann man davon ausgehen, dass das schon passen wird. Aber deshalb seid ihr ja hier. Einige von euch schauen viel Newcastle, andere vielleicht auch weniger, aber der Name Woltemade wird für viele auch so ein Reizpunkt sein im Leben, vor allen Dingen jetzt aktuell. Irgendwann werden wir uns hoffentlich daran gewöhnen. Deswegen war mir das mal wichtig, auf den zu blicken, mal zu schauen, wie das läuft. Und ich möchte jetzt nicht, dass wir uns falsch verstehen, nicht sagen, das war alles Müll von dem, was bislang gekommen ist. Das war es nämlich nicht. Das war sehr, sehr gut und das muss man auch, also würde der in diesem Turnus weitermachen und selbst wenn sich die Zahlen dann per Abschluss einigermaßen normalisieren würden, dann wäre das wahrscheinlich eine 15-Tore-Saison, sage ich jetzt mal. Und das in einer Premiere mit dem Hintergrund und Kontext, aus dem er kommt, als gegeben zu nehmen, wäre Wahnsinn. Also es wäre eine absolute Traumeinstandssaison für Woltemade und ich glaube, dann wären auch alle glücklich damit. Weil das Wichtigste, das er ja gibt, ist mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht das Tore schießen. Deshalb funktioniert das im Moment auch so gut, weil er es tut. Es ist am Ende ja ein Stürmer und die meisten gucken dann auf die Position und sagen, ja, aber der Stürmer muss ja auch Tore schießen. Das ist auch richtig. Aber wofür die den vor allen Dingen geholt haben werden, ist die Hilfe im Kombinationsspiel. Wenn ihr euch erinnert, wir haben immer darüber gesprochen, Newcastle ist genau davon abhängig, dass die Passqualitäten, dass sie einfach gewisse Ausfahrten mehr haben. Immer gesagt, auch an der Stelle, wenn Tonali vor allen Dingen in Form dabei ist, dann sind er und Bruno schon mal alleine als Outlet ganz brauchbar. Wenn jetzt noch ein Woltemade im Zentrum mit dazukommt, hat man plötzlich drei Leute, die hyperspielintelligent miteinander was machen können, was anstellen können und dann kann man das Tempo ausnutzen. Elanga ist im Übrigen so ein Fall,
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Vielleicht, muss ich jetzt vorsichtig sein, wie ich das ausdrücke, vielleicht sowas wie ein Opfer von, die haben den mal früh verpflichtet, er denkt auch für sich, okay, das wird für mich funktionieren, weil die sind ja an einer echten Neuen interessiert und sie werden sicherlich auch gesagt haben, wir holen einen solchen Spieler und ihr wisst ja, welche Namen gespielt worden sind, Šeško, Ekitike und. Und am Ende haben sie jetzt einen anderen Spielertypen geholt, der sich halt gar nicht so sehr im Zentrum aufhält. Der natürlich aufgrund der Körpergröße, da wäre man ja völlig dumm, wenn man dem nicht einen Killerkopfball beibringen möchte. Aber im Moment hat er den nochmal nicht, auch wenn die Zahlen, Tore etwas anderes sagen im Moment. Aber der schaut so ein bisschen in die Röhre, habe ich das Gefühl, weil plötzlich natürlich ein anderer Stürmertyp fast gefragt sein könnte. Es sei denn, und da sind wir wieder dabei, sie kriegen das irgendwann im Verlaufe so hin, dass sich das in der Operation so ergibt, dass Woltemade so tief kommt, so gut kombiniert, dass dann Elanga direkt sein Tempo in die Tiefe anziehen kann und dann vielleicht sogar eher zum Abschlussspieler wird, denn zum Vorlagenspieler, der ja in der letzten Saison relativ klar war. Elanga Wood, wisst ihr, dieses Duo, was die alles kaputtgeschossen haben und wie viele Plätze die denen gebracht haben. Ist vielleicht so ein bisschen der Gelackmeierte. Ich würde mir wünschen und ich traue es ihm auch letztlich zu, dass das noch was werden kann. Newcastle an sich, und das wollte ich nochmal sagen, mit verbesserter Defensive aus meiner Sicht. Malik Tchao, also über den haben wir noch gar nicht gesprochen, den hat Newcastle ja auch für relativ großes Geld geholt, hat zunächst nicht viel gespielt, war ja dieses, also Newcastle hat ja schon ewig Interesse an dem gehabt, das ist aus PSA-Gründen, hat es nie funktioniert, dass man den hat verpflichten können. Dann kam ja im Sommer plötzlich Como mit auf den Radar, die dann auch da wieder das Gebot leicht hochgetrieben haben, da haben sie sich aber durchgesetzt, haben den relativ früh verpflichtet. Und ich finde, also man hat ja bei ihm nicht genau gewusst, wer ist er jetzt, weil da waren Phasen drin, da war er gut, hätte man ihn auch wahrscheinlich als Stammspieler bei Milan bezeichnen können, das war er jetzt letzte Saison streng genommen nicht. Dann kam er an bei Newcastle und ich habe mir schon auch sagen lassen von intern, boah, die sind nicht so glücklich mit der Konstanz der Trainingsleistungen, Leistungen auch, aber jetzt, wenn er gespielt hat, hat er mir eigentlich einen Eindruck hinterlassen von, ach guck mal, vielleicht ist der schneller da, als wir denken können. Und ja, das ist dann vielleicht, ist jetzt ein etwas unfreiwilliger German Watch geworden, aber liegt daran, dass dieses Florian Wirtz-Thema, ich weiß nicht, von wie vielen Seiten mir das in den letzten Tagen, in der letzten Woche um die Ohren gehauen worden ist, und ich möchte auch da nochmal einen Satz dazu sagen, von meiner Warte aus, weil ich ja letzte Woche nichts dazu gesagt habe und weil natürlich auch jetzt in dieser Woche bei Liverpool ein bisschen was passiert ist. Ich glaube nach wie vor, also ich bete nicht alles runter. Ich sage euch nur den einen Ansatzpunkt, so macht man es ja idealerweise auch im Kommentar. Man gibt dann irgendwann einmal ein Verbesserungspotenzial. Und ich glaube weiterhin, wenn Wirtz etwas mehr die Position halten würde, etwas mehr Positionstreue hätte, dann würde das Liverpool gut tun. Oder einfacher formuliert, er hat das Gefühl, und das ehrt ihn eigentlich auch, er muss auf dem Feld jetzt jedem alles beweisen. Nein, du musst einfach nur ein Spieler des Systems sein. Und dieses System hat gewisse Schwächen. Chelsea hat das überragend gemacht. Das Galatasaray-Spiel und dann letztlich auch das Crystal Palace-Spiel haben jeweils ihre eigenen Geschichten. Man kann aber etwas ableiten aus der ganzen Sache. Chelsea hat das, also das ist im Übrigen, nur das ist vielleicht dann der Satz zu Chelsea, der kommen muss. Also erstens, Stevo ist, also wow, herzlichen Glückwunsch an Chelsea. Das wird von Woche zu Woche besser, dieser Deal. Das ist für mich der nächste Superstar der Liga, da habe ich gar keine Zweifel dran. Ich sehe den so gerne, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch, das ist einer von Clear Lake Capitals besten Deals, wahrscheinlich mit Cole Palmer zusammen. Ist das schon jetzt der beste Deal für mich? Ich muss schon überlegen, ob ich das so stehen lassen darf. Na, Caicedo. Okay, Caicedo. Nee, Palmer, Caicedo, Stevo. Oh Gott, das wird auch hart diskutiert werden in den Kommentaren, weil ich vergesse sicherlich irgendwas. Aber ich glaube, ich lebe ganz gut damit. Also auf jeden Fall, geiler Deal. Ich mag das, wenn Chelsea sehr mutig Mann gegen Mann gegangen ist. Das ist gut. Liverpool hat in der Mitte große Probleme. Wir haben das öfter mal gesagt, gerade im Mittelfeld haben die einzelnen Spieler wahnsinnig viel zu tun, um Liverpools Übergang in die Defensive dann aufzuhalten. Und das ist so. Und da ist Wirtz im Moment ein Faktor drin, dass wenn er die Position häufig zu früh verlässt, zu tief absinkt bei Ballbesitz, weil er irgendwie was, weil er Teil davon sein möchte, dann greift das Gegenpressing nicht mehr ganz so schnell und dann gibt's Folgefehler und dann kann der Gegner sich da durchspielen. Das war ein paar Mal so zu sehen gegen Galatasaray vor allen Dingen. Das war auch so gegen Chelsea zu sehen. Das ist ein Problem, das wir im Übrigen auch schon letzte Saison angesprochen haben bei Liverpool. Da sind sie schwach. Warum hat's immer funktioniert? Auch das habe ich euch mehrfach an der Stelle gesagt, weil die Einzelnen, insbesondere in der Offensive, aber auch defensiv, so stark sind, dass es oftmals nicht ins Gewicht fallen wird. Jetzt merkt man gerade, es fällt ein wenig ins Gewicht. Nochmal gegen Crystal Palace, das ist ja jetzt gerissen, diese Serie am Wochenende gegen Crystal Palace. Hätte es auch anders ausgehen können, wenn die einzelnen Spieler in etwas besserer Verfassung wären. Auch Salah hat gerade einen fast historischen Dürreapparat mit sich rumzutragen, den kennt man so eigentlich gar nicht. Und Isaac ist noch nicht da, auch das ist ja auch, also wenn ich bei Wirtz das Ganze sage, möchte ich es bei ihm auch sagen, wenn ich es bei Woltemade sage, muss ich es bei Isaac erst recht sagen, das wird halt noch ein bisschen dauern, das ist völlig logisch und dann gab es auch das ein oder andere Verletztenproblem, Konaté, über dessen Form, da wird er auch inzwischen, also da gibt es ja auch so Influencer, die dann irgendwie, schämt euch, also ich, ja, das ist nicht der weltbeste Start in eine Saison für Ibo Konaté persönlich, aber es ist auch bei weitem nicht so mies, wie es gemacht worden ist. Dass jetzt wieder der Fokus auf ihn gerät, auch weil der Vertrag ausläuft und weil sich Leone das Kreuzband gerissen hat, verstehe ich, aber ganz so schlecht ist es auch nicht. Und halt auch da wieder, Kerkez hat seine Probleme, das habe ich jetzt bei ein paar Liverpool-Spielen auch schon mal rausgearbeitet. Ja, schwierig, das haut noch nicht ganz so hin, Frimpong, da findet man die Rolle noch nicht so richtig. Ich habe das grundsätzlich verstanden, wie man es gegen Galatasaray macht, dass man den erstmal vorne spielen lässt, ist vielleicht auch grundsätzlich seine bessere Rolle. Das muss ich halt jetzt erstmal alles finden. Aber ja, ist so. Szoboszlai dann als Rechtsverteidiger, da war ein Spiel dabei, wo ich dachte, Mensch, vielleicht ist das einfach die Lösung, weil damit hast du dieses Trent-Alexander-Arnold-Problem weg, weil der natürlich intensiv gegen den Ball ist, weil er als eingerückter Spieler die Kreativität bringt, weil der nicht kreativ genau das Gleiche hat, was Trent hat, aber schon in eine ähnliche Richtung, Ballstriking und so. Da dachte ich schon, ah Mensch, vielleicht ist das der Kniff. Aber alles in allem wird es halt ein bisschen dauern. Das ist etwas, was nicht da gewesen ist, dass ein Meister so verändert wird innerhalb eines Sommers. Das ist ja einfach nur die logische Fortführung dessen, was ja Klopp schon begonnen hat, was dann zwischenzeitlich eben einmal nicht passiert ist und jetzt wird es halt fortgeführt. Das wird ein wenig dauern und das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Das ist dann auch schon der Generalabwasch über Liverpools Krise, in Anführungszeichen, die ich niemals als solche bezeichnen würde. Sowohl das Galatasaray-Spiel, das hat selbst mich genervt, dass permanent dieses Pfeifen auf dem Ohr zu haben. Ich glaube, das geht einem übel auf den Zeiger, wenn man sowas über 90 Minuten durchzustehen hat. Das ist natürlich genau die Idee von den Gala-Fans. Das war auch beeindruckend, muss man ehrlich sagen, aber das geht einem auf den Zeiger. Trotzdem hätten sie das Spiel durchaus auch gewinnen können, wenn sie nicht ganz so schlampig am Ball gewesen wären. Und Chelsea war die Chelsea-Version, die mich wieder denken lässt, Mensch Maresca, ne? Mensch Maresca. Ich schwanke so. Aber das war ein guter Auftritt von Chelsea, hat mir sehr gut gefallen. Das war wieder dieses Chelsea, von dem ich denke, Mensch, wenn die das so machen würden, mein Lieber, dann ist das richtig, richtig gut. Ganz kurz einmal Halbzeit. Ich muss euch eines sagen, ich sollte ja den ganzen Tag viel trinken. Ich bin aber kein so ein klassischer, normales Wassertrinker. Ich gehe aber auch nicht so gerne einkaufen und Bestellservice kann ich auch nicht immer durchziehen. Deshalb bin ich ganz glücklich, dass Holy mir ein Probierpaket geschickt hat. Und die machen ja ganz viele Dinge. Und vor allen Dingen machen sie es mit natürlichen Aromen, kein Taurin, habe ich gar keinen Bock drauf und kein Zucker, was auch nicht ganz unerheblich ist, wenn man vor allen Dingen einen sitzenden Beruf hat. Und da gibt es verschiedene Sparten, die Milkshakes habe ich noch gar nicht probiert. Es gibt Energy, das ist nicht mein Ding, sage ich wie es ist. Dann gibt es Hydration, also das ist sowas wie Elektrolyte stärken, schnell viel an Flüssigkeit zu sich nehmen und vor allen Dingen, und da bin ich hängen geblieben, Eistee. Das hat mich auch vollkommen überzeugt. Viele verschiedene Sorten und ich habe sie alle probiert. Und ich muss sagen, das hätte ich nicht erwartet, weil vor allen Dingen die Sorten, die ich von vornherein eher zur Seite gelegt hätte, die sind es dann am Ende bei mir geworden und die habe ich jetzt auch schon mehrfach mir wieder gesichert. Und zwar vor allen Dingen Apple und Green Tea, tipptopp, Acai und Hibiskus-Tee hätte ich never ever gedacht. Das war das erste, was mir meine Tochter ausgesucht hat, weil es so ein ganz nettes Label drauf hat auf dem Tütchen. Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht und das ist der Wahnsinn. Und das Gute ist, also mal abgesehen davon, dass der Shaker der beste ist, den ich je in den Händen habe und hatte, ihr habt nur diese Tütchen dabei, könnt jederzeit einfach ein stinknormales Wasser nehmen und könnt euch das Ding da reinhauen, dann schüttelt ihr das kurz für 20 Sekunden sauber durch und dann habt ihr was, was richtig vernünftig schmeckt. Ich mache das sogar immer in Kohlensäure rein, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass der Shaker nicht explodiert. Mir schmeckt es aber einfach ein bisschen besser, wenn es zumindest ein bisschen spitzlich ist, wie meine Tochter immer sagt. Und das ist dann eigentlich ein perfektes, erfrischendes Getränk. Das ist bei mir auch nicht ganz unwichtig. Ich mag es immer kalt. Also das ist ein super Ding. Der Shaker steht bei mir dann ganz häufig im Kühlschrank schon fertig gemixt, sodass ich dann nur noch zugreifen muss. Wenn ihr das jetzt auch wollt, dann gerne. Wir verlinken den Link. Logischerweise, so macht man das in den Shownotes. Und nutzt bitte den Code KLICK. Dann bekommt ihr nämlich 10%. Dann könnt ihr euch auch eure entsprechende Sorte oder eben auch das Probierpaket sichern und dann schaut ihr euch das einfach selbst an, bevor ich euch lang was erzähle. Testet es selbst und ihr werdet merken, das ist nicht so schlecht, weil das Kistenschleppen, da hat niemand Bock drauf. Weiter geht's. Ein weiteres Team, auf das ich einmal blicken wollte, jetzt hört ihr gerade live hier, wie ich durch meine Unterlagen shuttle. Ich zeichne mir das ja mal alles schön auf. Habe ich bei Liverpool auch gemacht, habe ich jetzt aber vergessen, was ich euch sagen wollte. Leeds United habe ich gesehen gegen Tottenham und wollte auch da mal zwei, drei Worte drüber verlieren. Daniel Farke ist ja zu Beginn der Saison bei Leeds United. Ich merke gerade, das ist ein sehr deutscher Podcast hier geworden. Das war eigentlich gar nicht die Idee, aber machen wir es halt so. Ist zu Beginn ja bei Leeds United leicht hinterfragt worden, weil wenige ihm zugetraut haben, dass er es in der Premier League auch kann. Also ja, Championship-Aufstieg, okay, alles cool, deswegen haben sie ihn ja auch geholt, hat er dann auch geschafft. Ich habe das ja euch schon mal gesagt, waren jetzt 190 Punkte, glaube ich, in zwei Championship-Saisons, genau. Aber ist halt mit Norwich jeweils gleich wieder runtergegangen. Und jetzt ist so hinterfragt worden, ja, also das sind natürlich im Grunde eine Truppe von schönen Spielern, die sind jetzt nicht intensiv genug, die haben vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Tempo in der Truppe für die Premier League und Farke als Trainer, vielleicht ist er auch einfach philosophietechnisch eher ein Aufstiegstrainer, also quasi der Dominator einer schwächeren Liga mit gutem Kader als der Herausforderer in einer stärkeren Liga mit schwächerem Kader, was ja dann nur allzu logisch ist. Und was ich sehen kann, seitdem er jetzt in der Premier League trainiert, hat mich echt erstaunt, weil ich von Daniel Farke nichts Vergleichbares gesehen habe. Der spielt in einem 4-5-1, so ähnlich im Übrigen wie Newcastle United. Da ist viel Aggression drin, die versuchen direkt den Ball dem Gegner abzujagen, dann fallen sie in einen sehr tiefen mittleren Block, 4-5-1. Es ist eigentlich ein relativ direkter Aufbau in aller Regel und sie spielen ganz gerne auch mal den langen Ball. Da ist eine Intensität drin, die ich so nicht erwartet habe von Leeds. Und im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen drüber, dass ich es nicht erwartet habe, weil Dan James ist gerade nicht da, aber da ist natürlich in Gudmundsen jemand dazugekommen. Da waren solche und solche Spiele mit dabei, aber der kann schon ganz schön gegenhalten. Da ist mit Ethan Ampadu jemand drin, der super clever ist. Stach macht einen tollen Job bis dato, muss man ehrlich sagen. In der Mitte des Feldes ist das richtig gut. Longstaff ist wahrscheinlich unter den vielen, vielen Transfers, die im Moment getätigt wurden, Pound for Pound vielleicht sogar der Beste. Das muss ich auch wieder überlegen. Da merkt ihr, das sind normalerweise jetzt die Stellen, wo jemand an der anderen Leitung dazwischen grätscht und mir kurz die Zeit gibt, dass ich darüber nachdenken kann. Das kann ich jetzt alleine so hier nicht machen. Aber auf jeden Fall hat der voll eingeschlagen. Höchste Laufleistung, der ist immer so unter den Top 3, immer Top 2 Tacklings, da wechselt er sich immer mit Palinha ab, aber auch bei den kreierten Chancen im oberen Perzentil zu finden. Also kurzum, ist all das, was Leeds braucht, den Herz in dieser Truppe, plus dem Hirn, der ja auch zeitgleich das Herz ist von Ethan Ampadu, plus Stach, der natürlich von seinem Körper her ganz toll reinpasst in die ganze Nummer. Und auch ansonsten, vor allen Dingen, das Shotblocker gut aufhält. Also so, das wird man ihm immer gar nicht so zutrauen, weil der ist zwar groß und der ist stabil gebaut, aber der hat immer so den Ruf ja hierzulande als eher softer, weil sehr intelligenter Profi, ne? Aber das ist so ein richtiger Verankerer der Defensive. Also es hat mir gegen Tottenham ausgezeichnet gefallen, wie er das gemacht hat. Und deshalb muss ich schon ganz ehrlich sagen, das ist für mich bislang echt eine riesen Überraschung. Es ist weiterhin so, dass Farke es oftmals nicht hinbekommt, abseits des Balles Teams so richtig hinzubekommen. Da werden sie manchmal fast zu ängstlich, zu passiv und sind dann aber auch ein bisschen lethargisch im Übergang. Die Leute, die sich mit Borussia Mönchengladbach auseinandersetzen, die werden öfter mitbekommen haben, ja, da ist was dran. Irgendwie habe ich manchmal auch noch das Gefühl, dass das so ist. Aber wenn man sich die bisherige Saison anschaut, jetzt mit der zwar, ja okay, verlorenen Heimbilanz, aber die haben ja über ein Jahr nicht zu Hause verloren, bis auf das Arsenal-Spiel, waren sie immer eng dran, eng in den Duellen, hätten durchaus auch mehr holen können, auch zu Hause schon mehr holen können, als das, was sie letztlich bekommen haben. Ich bin fast grundzufrieden mit dem, was Leeds tut. Ich lasse mich noch nicht unbedingt hinreißen dazu, dass ich sage, das wird reichen für den Klassenerhalt. Aber, und wir haben ein bisschen über Brentford geschimpft und auch zu Recht geschimpft. Und was ich jetzt zuletzt von Brentford gesehen habe, hat mir dann fast schon wieder ein bisschen besser gefallen. Das sieht, sieht so aus, als würde sich gerade so, also was finden wir jetzt zu viel? Die werden, glaube ich, bis zum Schluss dabei bleiben. Da ist auch einfach viel Aderlass passiert, aber so langsam sieht es nach zusammenhängenden Dingen aus. Das war ja jeder für sich, jeder Mannschaftsteil für sich und das wird besser zumindest. Und das ist für mich so ein wesentlicher Teil, wo ich dann auch wieder, da kriege ich dann fast schon wieder Sorge. Mir gefällt Sunderland weiterhin sehr gut. Das ist in Ordnung. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das wird bis zum Schluss trotzdem eng bleiben für die. Da geht es einfach darum, Ergebnisse zu holen. Das hätte ja auch gegen United klappen können. By the way, Manchester United, bevor ich das vergesse, haben ja jetzt vermutlich eine neue Nummer 1. Top. Passt top dazu. Das ist genau der richtige Schritt. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal gesagt habe oder anderswo. Ich bin ja hier und da dann doch mal anderswo zu Gast. Ich hielt das mit Bayern dir immer für eine Lose-Lose-Situation, weil so ähnlich wie bei Onana damals, du kannst gar nicht gewinnen, weil du hast eine Nummer 1 im Tor, der eigentlich weiß, er ist gar nicht die klare Nummer 1, sondern er spielt auf Bewährung bis zum nächsten Fehler. Und davon gab es ja genügend. Bayern dir ist kein schlechter Mann, vielleicht aber auch das Backup etwas besser aufgehoben. Und ich habe direkt verstanden, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, muss ich jetzt mal schnell überlegen, war das nicht sogar Chelsea am Ende, dass man da noch mit Bayern dir geht, weil es vielleicht sogar noch besser passt, aber Lammens hat so ein David Raya gehen in sich und der wird diesem Spielsystem sehr, sehr gut tun und wird im Zweifel genauso viele, einfach aufgrund der Jugendlichkeit, Fehler machen wie Bayern dir, aber dann weiß man wenigstens, okay, der ist die Nummer 1 und der darf diese Fehler auch machen, der hat erstmal das Vertrauen wett und je früher er in diese Situation kommt, Uniteds Nummer 1 zu sein, umso besser, weil ansonsten ist es ja eigentlich nur Potenzial verbrennen. Deshalb bin ich darüber sehr glücklich und das hat mir auch fürs Erste schon mal ganz gut gefallen. Zunächst mal mit Ball am Fuß, okay, den Rest müssen wir uns dann anschauen, wenn es soweit ist. Und dann wollte ich noch ein Wort oder zwei Worte oder auch vier darüber verlieren, was Tottenham bislang so macht in dieser Saison, denn das sieht ja soweit ganz ordentlich aus. Der Norden Londons, der ist so über den Dingen im Moment in der Premier League. Und mir war mal wichtig, so auf Thomas Frank zu schauen, was passiert alles so, wie sieht das aus? Während im Übrigen, das ist ja auch eine kleine Randnotiz, ich schon dachte, ich war schon kurz davor und drauf und dran, den Podcast vorzubereiten, in dem Ange Postecoglou wieder entlassen wird bei Nottingham Forest. Gab es ja schon die Gerüchte. Ich glaube, Talksport hat es aufgebracht, dass ich da sogar schon getroffen worden ist. Das ist aber nicht der Fall. Das geht schleppender los, als man das wahrscheinlich vermutet und gedacht hätte. Ja, nichtsdestotrotz, lass uns zu Tottenham schauen. Das ist, glaube ich, nicht ganz schlecht, dass wir das so machen. Tottenham ist, habe ich das Gefühl, und das ist etwas, was ich total begrüße. Nach dem ganzen Gung-Ho von Ange Postecoglou in den letzten Jahren geht Thomas Frank gerade einen sehr minimalistischen Weg. Da geht es vieles darum, erst einmal das Ergebnis zu haben. Viel auf Physis, viel auf, wir wollen zunächst einmal die Spiele nicht verlieren. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann geht natürlich das damit einher, was völlig normal ist. Standardsituationen nutzen, das haben wir ja schon gesagt, dass das sowieso ein Thema sein wird in der Saison, dass sie da denken, dass sie viele gute Leute haben und die haben sie by the way auch und dann passt das. Sie sind defensiv viel, viel, viel disziplinierter. Ich habe im Spiel gegen Leeds auch gesagt am Samstag, fairerweise waren sie das zu dem Zeitpunkt unter Ange Postecoglou in der Vorsaison auch noch und dann ist es irgendwann mal passiert. Aber sie sind vor allen Dingen hinten raus sehr viel stärker, sehr viel reifer auch mitunter, haben keine Rückstände mehr abgegeben. Auch das ist ja, wenn ihr euch erinnert, welche irren Zahlen wir teilweise vorgetragen haben hier, dann ist das natürlich schon ziemlich stark. Und jetzt aber Punkt der Dritte zu sein in der Premier League und mir ist auch klar, da ist natürlich vieles auch, also Thema Spielglück pro Tottenham gelaufen. Das hätte auch anders ausgehen können, vielleicht sogar auch anders ausgehen müssen. Nichtsdestotrotz sind sie im Moment Dritter, haben die Punkte geholt und mir gefällt's gut. Und vieles bei Tottenham ist so, dass man, also man, das ist jetzt ganz, je nachdem, worauf ihr hinausschauen wollt, könnt ihr das jeweils verargumentieren und das ist mir vollkommen klar. Und vielleicht ist es auch der Faktor, das möchte ich an der Stelle schon zugeben, dass ich von Thomas Frank in etwa das erwartet habe, was wir gerade sehen, dass ich das jetzt hier positiver bewerte, weil es ist ein sehr langsamer Aufbau. sorgt auf der einen Seite für Kontrolle, auf der anderen Seite für brutale Ausrechenbarkeit. Das ist sehr, sehr langsam, das ist mir klar. In der Offensive ist kaum Kreativität, es kommt so gut wie gar kein Output von den Flügelstürmern im Moment. Ich bin, das habe ich auch im Spiel so rausgearbeitet, nicht sehr überzeugt, wenn ich ehrlich bin, von Odobert im Moment. Das ist, also mir ist klar, worauf das mal hinauslaufen wird, aber zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht ein klarer Backup, weil immer noch sehr roh und der wird jetzt dann demnächst mal 21. Also ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Kudus hat jetzt getroffen, das ist gut. Kudus ist All-Action, hat in vielen, vielen, vielen Kategorien sehr, sehr produktive Werte, außer im Tore schießen und Vorlagen geben. Und das liegt meiner Meinung nach auch ganz oft daran, dass er es bis zum Schluss durchkombinieren, durchspielen möchte. Und oder an einfach der Tatsache, dass natürlich Pedro Porro offensiv oft ins Tragen kommt. Und als Richarlison noch vorne drin war in der Spitze, gab es halt Flanke um der Flanke willen. Also wenn ihr so wollt, die Bundesliga-Krankheit in Richtung Richarlison, dass man einfach mal so, ja komm, dann rein damit, und es hat eigentlich gar nichts gebracht. Weswegen ich den Schritt jetzt sehr begrüßt habe, egal wer dann da vorne drin spielt, am Ende war es jetzt Tell, der hat er auch getroffen, auch wenn er nicht gut gespielt hat, Richarlison mal raus, um einfach ein anderes Element da reinzubekommen, und schon hat es was gebracht. Und auch da muss man jetzt aber sagen, in der Offensive, ich habe auch ein bisschen drüber geschimpft, dass Xavi nicht auf der Zehnerposition spielt, kaum tut das, sieht man, da ist eine ganz andere Schärfe mit drin, das hat mir sehr, sehr viel besser gefallen, das wird sicherlich auch auf Sicht die Idee sein, das ist mir völlig klar. Bentancur scheint komplett gesetzt. Also Thomas Frank hat sich erwartungsgemäß verliebt. Palinha ist situativ derjenige, der dann spielt, aber Bentancur ist das, was es ist. Ne? So ein Allrounder. Wahrscheinlich in keiner Sache überragend gut, aber ein Allrounder und einer, der, wenn er sich wohlfühlt, so ein Biss zeigt, den, glaube ich, Frank gerne hat. Das heißt, er spielt da erstmal und dann Xavi auf 10. Und dann, je nachdem, ne, wenn dann irgendwann mal wieder die Leute, die fehlen, vorne drin sind, das darf man ja auch nicht vergessen. Madison als Kreativspieler, logisch fehlt ja. Solanke als Gegenpresser und aber auch dann eben Abnehmer für solche potenziellen Flankenbälle. Und damit Porros einzige Stärke, weil der ist gerade wieder in der defensive Phase. Da laufe ich fast davon. Das passt für mich, das gefällt mir gut genug, dass ich so weit, so glücklich bin, und ich mag den Ansatz zunächst einmal sehr gerne, dass die ein Team der Basics werden gerade. Zunächst einmal. Mehr ist es nicht bei Tottenham. So ehrlich muss man sein, das ist noch keine brutale Weiterentwicklung. Das ist erst einmal eine Rückentwicklung, aber die führt dazu, dass die wieder stabil werden. Und fast sogar manchmal sie selbst aus der Europapokalsaison sind, mit etwas mehr besseren Phasen und vor allen Dingen Glaube an sich selbst. Plus die einzelnen Spieler, Kulusevski habe ich noch vergessen bei der Kreativität, der wird vieles verändern für die Spurs, da bin ich mir ziemlich sicher. Odogi sieht wieder halbwegs nach was aus. Natürlich sind auch alle da jetzt in der Innenverteidigung und. Aber worauf ich hinaus möchte, ist eben genau das. Ich glaube, Tottenham, der Weg muss sein, die müssen erst einmal vernünftig Punkte holen. Das werden wir uns jetzt dann ja nochmal anschauen, wenn dann die Champions League mal wirklich im vollsten Gange ist. Das ist jetzt mit zwei Spieltagen schon ein erstes kleines Geschmäckle, was wir bekommen können, wie es dann da aussehen könnte, wie auch Frank den Kader benutzt. Aber da bin ich dann insbesondere bei Van de Ven und seinen Papier-Oberschenkel, Rückmuskeln, Hamstrings halt, bin ich mal sehr gespannt, was da dann passiert und wie Frank dann auch mit einzelnen Einzelkönnern sozusagen umgeht. Kann Kudus dieses Niveau so halten? Bei dem wissen wir ja schon aus der West Ham-Zeit noch, ja, das war nicht immer dann so hundertprozentig der frischeste Kudus, den wir dann am Wochenende immer gesehen haben. Will das Frank überhaupt? Kriegt er das etwas mehr im Flow hin, sozusagen? Mir gefällt das grundsätzlich. Das ist in der Regel der Underdog-Ansatz, den Thomas Frank wählt. Das hat jetzt ein paar Mal auch aufgrund der Gegner, die sie hatten, gepasst. Ein paar Mal hatten sie auch Glück gegen die beiden Aufsteiger, Burnley und Leeds. Jetzt insbesondere, boah, das hätte schon auch schief gehen können, vielleicht sogar auch eine Niederlage werden können. Sie haben immer Phasen, in denen sie es abreißen lassen, aber alles in allem, und das möchte ich damit sagen, die Ergebnisse sind da. Die Ergebnisse sind da. Und das ist das, was es braucht. Ich mag weiterhin die Art und Weise, wie Thomas Frank den Verein führt, nach außen führt. Es gab ja jetzt diese Harry Kane-Debatte, die aufgekommen ist, und Kane tut ja auch ein bisschen was dafür, dass er sich das nochmal wieder vorstellen könnte, Premier League grundsätzlich und Tottenham, bla bla bla. Und Thomas Frank geht damit sehr, sehr gut um. Das mag ich super, super gerne. Das heißt, ich bin mit Tottenham, das sind leichte Überperformer. Das, glaube ich, müsste man schon in der Deutlichkeit auch sagen. Aber ich bin eigentlich soweit, ist, ja, die sind wahrscheinlich ungefähr da, wo sie sein müssen, wenn ich ehrlich bin. Mit den Leistungen, da könnten wir sicherlich noch was nach oben drehen. Jetzt schaue ich nochmal schnell nach. Ah ja, genau. By the way, das ist auch so irre, ne? Gyökeres ist auch so ein Beispiel. Ach, was soll ich euch sagen? Manchmal weiß ich nicht, was wir hier machen. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, manchmal habe ich das Gefühl, ganz England bricht jetzt wieder über Victor Gyökeres zusammen, dass er nicht stattfindet in den Spielen und bla bla bla. Und ich weiß halt nicht. Also erstens, ja, der hat schon mal in England gespielt, aber trotzdem ist es für ihn auch eine neue Liga. Der war jetzt Jahre in Portugal, davor bei Coventry und so weiter. Und ja, mir ist klar, fast 500 Minuten ohne Tor, bla bla bla. Dass sein Passspiel nicht gut ist, aber das haben wir doch alles gewusst. Und trotzdem gab es doch auch, oder gibt es doch auch die Spiele, Champions League, wenn ihr zurückdenkt, in denen sie ihn halt brauchen werden. Und dann wird er auch kommen. Und dann gibt es halt jetzt andere bei Arsenal, die das im Moment machen. Zum Beispiel Eberechi Eze, das hat man, glaube ich, auch dann jetzt wieder im Spiel gesehen. Wenn der spielt, ist Arsenal halt schwieriger auszurechnen. Und irgendwann werden sie halt dann auch Gyökeres brauchen. Und was machen wir denn hier, dass wir im Oktober schon Stäbe über Spieler brechen? Ich weiß, ich habe das so in der Vehemenz nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass das so heftig war. Ich weiß nicht, war uns der Sommer zu kurz oder zu lang oder gab es die Leute, die nicht Club-WM geschaut haben und deshalb jetzt völlig durch? Ich weiß es nicht, woher das kommt. Das hat mich echt maximal geärgert und ärgert mich auch weiterhin. Dieser Blödsinn, den man von Gyökeres offensichtlich erwartet. Also vielleicht haben die Menschen nie Spiele in Portugal gesehen, aber was hat man denn geglaubt, was das für ein Spieler werden würde? Und ja, natürlich wird der am Ende, das ist mir auch klar, über Tore, und das ist letztlich das, worüber Gyökeres sich den Wechsel zu Arsenal erpresst hat, über Tore, das ist mir schon klar. Und darüber wird er letztlich bewertet werden, ob er trifft oder ob er nicht trifft. Aber jetzt warten wir doch alle mal ab. Ich habe euch ja vorhin gesagt, ne? Bei Liverpool war uns immer klar, dass die Meisterschaft über Einzelspielerqualität gewonnen haben, vor allen Dingen. Also jetzt klingt jetzt so, als wäre Arne Schlott irgendwie Vollidiot, das ist nicht der Fall, aber über Einzelspielerqualitäten. Bei Arsenal hatte ich ganz viel das Gefühl, Arteta ist eigentlich in allen Phasen ziemlich gut und vielleicht sogar der Beste. Sage ich das so? Ja, vermutlich, weil Guardiola gerade Schwächen zulässt im Transit. Also, ganz ehrlich gesagt.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger fuel centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Ja, das ist wahrscheinlich so und deshalb hat Arsenal aber jetzt in diesem Sommer und deswegen schauen vielleicht auch alle so drauf, natürlich was getan, dass das besser wird, weil sie natürlich auch von den Einzelspielern, also Zubimendi ist ein absoluter Glücksgriff im Moment, das muss man glaube ich schon so sagen, dass die sowohl vielleicht den komplettesten, vielleicht ist das richtige Wort, Trainer haben, als auch eben jetzt inzwischen in der Spitze ganz schön viel richtig gute Leute und dann kann man vermutlich da so damit umgehen. Das ist nur was ich nochmal gesagt haben wollte. Wird Gyökeres auf der einen Seite als die größten Deppen, die der Fußball je gesehen hat und auf der anderen Seite ist dann jetzt Woltemade der Oberwahnsinn und ich weiß nicht, wer mir noch einfällt. Plötzlich rasten alle aus mit Michael Olise und so. ja, vielleicht war es nicht so schlecht, wie es damals gemacht worden ist, und vielleicht ist es auch nicht so gut, wie es jetzt gerade gemacht wird. Aber mir ist klar, Kommentarspalten müssen gefüllt werden. Ansonsten haben wir noch, ich glaube, das England-Aufgebot, müssen wir vielleicht noch kurz ein Wort darüber verlieren. Harry Kane ist ja nicht mit dabei, und dann hat es nochmal eine verletzungsbedingte Absage gegeben von Reece James. Nico O'Reilly ist dafür nachnominiert worden, das finde ich sehr erstaunlich. Genauso wenig ist Reece James, also Jude Bellingham nicht, das interessiert uns weniger, Phil Foden und vor allen Dingen Jack Grealish, von dem man hätte vielleicht denken können, dass der mit dabei ist. Ich habe an anderer Stelle schon mal auch gesagt, ich glaube hier im Podcast gar nicht, ich habe das Gefühl, dass Tuchel die ersten Abstellungen dafür genutzt hat, dass er den Kader, also dass er sich möglichst viele Spieler mal ansieht, auch Manu Imano ansieht, um dann zu entscheiden, gibt es vielleicht 30, vielleicht 35 Spieler, aus denen heraus ich einen Kader mache. Das wäre nämlich auch die Erklärung, warum Lewis Skelly weiterhin mit dabei ist, weil ich denke, dass er in dem was sieht, wahrscheinlich auch so eine Art Vielseitigkeit. Und dann gibt es eben auch solche Nominierungen, das kann man ja durchaus auch so sehen, wie Jordan Henderson zum Beispiel, der ja sogar eine Möglichkeit hat, der Kapitän zu werden. Das hat aus meiner Sicht sowas wie ja, einfach Führungsanspruchsdinge sozusagen. Und dass der dann mit dabei ist, Nico O'Reilly mit dazu, ist, glaube ich, auch so ein Vielseitigkeitsding. Glückwunsch an den. Das wäre jetzt nicht so 100% derjenige, der mir direkt gleich eingefallen wäre, auch wenn der natürlich für die Zukunft ein sehr spannendes Profil hat. Und genau, ansonsten glaube ich, ist da relativ wenig, was man jetzt noch großartig diskutieren muss. Jarrell Kwanzaa ist wieder mit dabei, interessiert uns jetzt aus Premier League-Sicht weniger. Auf der 6, das ist sowas, ich glaube, da hat sich Elliot Anderson im letzten Fenster, vor allen Dingen im starken Länderspiel gegen Serbien, wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, den Platz gesichert, neben Declan Rice, so roundabout habe ich das Gefühl. Jetzt ist Noni Madueke nicht mit dabei, verletzungsbedingt. Der hatte gerade auch, glaube ich, sowas wie, okay, das geht so in die Richtung, dass der möglicherweise den Platz behalten könnte. Jetzt ist aber Saka wieder mit dabei. Was wird da dann damit passieren? Marcus Rashford hat gegen Andorra noch gestartet, war nix, ist aber seither im absoluten Auftrieb in Barcelona. Also, falls ihr die Version Rashfords von Manchester United noch im Auge habt, ich habe keine Ahnung, was Hansi Flick dem gegeben hat, aber das ist nicht mehr der gleiche Spieler. Ich habe aber das Gefühl, dass Tuchel den gut findet, und für internationalen Fußball müsste das normalerweise auch ganz gut passen. Das Team wird jetzt so, wie es spielen wird, vor allen Dingen gegen Wales natürlich das Spiel, das, also auch wenn es ein Friendly ist, das natürlich im Blickpunkt steht, danach gehe ich in Lettland, in Riga, wird uns vermutlich gar nicht so viel sagen über das, was dann noch passieren wird in Zukunft, sondern wird uns vermutlich nur das ein oder andere bestätigen, was wir schon wissen. Aber nichtsdestotrotz schauen wir es uns gespannt an, und dann würde ich sagen, entlasse ich euch in die Länderspielpause. Das war heute wieder eine etwas inhaltlich vollere Sendung. Und daher würde ich vorschlagen, wir machen das genauso. Also, vielen Dank nochmal für euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich lasse es jetzt gut sein für heute, weil ihr wahrscheinlich nicht ausschalten werdet ohne das obligatorische Cheers. Will ich es euch heute auch an der Stelle geben. Habt eine schöne Länderspielpause. Seid gesund, werdet gesund, bleibt gesund. Ganz wie ihr es haben wollt. Bye-bye und Cheers.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.